1%. Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute an meiner Seite ist wieder der Publizist und Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser. Benedikt, ich grüße dich.
Grüße dich und Grüße in die Runde.
Außerdem am Mikrofon meine Wenigkeit, der 1%-Leiter Philipp Stein. Benedikt, es ist einige Zeit her, seit wir zuletzt gemeinsam am Tische saßen, um über Gott und die Welt, vor allem aber über Politik zu sprechen. Seit unserer letzten Sendung ist einiges an Zeit ins Land gegangen. Wir könnten heute über so vieles sprechen, über die USA, über die Hammerbande, über die Verhaftung von Guntermann und einiges mehr. Wir wollen uns aber fokussieren heute vor allem auf drei Ereignisse. Das sind die Koalitionsbildung in Thüringen, in Sachsen und als großes Hauptthema natürlich die anstehenden Neuwahlen im Februar 2025. Denn viele unserer Lagebesprechung-Hörer möchten, so denke ich, gerne wissen, was wir denken. Vor allem auch in Bezug auf die AfD und nicht zuletzt in Bezug auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Legen wir erstmal los, Benedikt. Wir wollen die zwei Themen Thüringen und Sachsen im Schnelldurchlauf abhandeln. Eigentlich vor allem deshalb, weil wir ein bisschen darauf blicken wollen, wie sich das Bündnis Sarah Wagenknecht und die AfD hier ausgerichtet haben. Vor allem mit Blick natürlich auf die kommende Bundestagswahl, die, glaube ich, darf man sagen, uns alle auch so ein bisschen überrascht hat, dieses Thema Vertrauensfrage. Also ich hätte ein bestimmtes Körperteil von mir darauf eigentlich verwettet, dass die einfach alle dicht halten in der Ampel, bis das Ding durch ist, um eben das Geld noch mitzunehmen, das nicht aufzuwühlen, die Mitarbeiterstäbe halten zu können, geplante Stellen, Kredite und so weiter, dass einfach alles so weiterläuft, wie es ist, das auszustehen und zu sagen, pass auf, es wird dann sowieso neu gewählt und dann ist gut. Nein, so ist es nicht. Es wird jetzt sehr wahrscheinlich knallen, darf man sagen. Lass uns aber ganz kurz beim Lokalen bleiben. Vielleicht mal ganz kurz zum Thema Sachsen, lieber Benedikt. Du hast es sicherlich beobachtet. In Sachsen haben wir ja die Besonderheit, dass sich ein neues Parlament zusammensetzen muss. Ansonsten gibt es Neuwahlen. Eine Sache, die wir in Thüringen nicht haben. Das heißt, hier hat der auch zukünftige, denke ich, Ministerpräsident Kretschmer, ist er in Zugzwang. So, können wir vielleicht ganz kurz resümieren, welche Situation wir in Sachsen nach den Wahlen vorfinden. Ich meine, man kann sich an die Wahlen eigentlich schon fast gar nicht mehr erinnern.
Ja, also die Wahlen waren vor 200 Monaten.
Ja, genau.
Aber sie haben auch noch 200 Monate Zeit. Ne? Also erst bis 1. Februar muss die Regierung stehen. Mhm. Aber das kriegen sie auch offensichtlich jetzt hin. Also wir hatten ja die Koalitionsverhandlungen bzw. die Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und BSW. Das BSW hat sich dann irgendwann ausgeklingt, sodass es jetzt nur noch CDU und SPD sind. Die beiden haben keine Mehrheit, die brauchen um die 10 Abgeordnete von anderen Parteien, sodass es Stand jetzt auf eine Minderheitsregierung hinausläuft, schwarz-rot, mit wechselnden Duldungspartnern. Mhm. Mal das BSW in Sachfragen, mal die Grünen, mal die Linken. Hauptsache nicht die AfD. Das ist ja die Grundkonstante bei Kretschmer und bei der SPD, bei seinen sächsischen roten Partnern, die gesagt haben, egal wie wir es machen, wir müssen es immer so einfädeln, dass es keine Mehrheit qua AfD-Zustimmung gibt. Auch wieder lächerlich, ne? Muss man natürlich dazu sagen, dass die AfD in Sachsen, die Landesspitze, 1%-Hörer, Lagebesprechungshörer, wissen das ja längst, dass die AfD-Spitze in Sachsen die Landesspitze ist um Keiler und um Zwerg, die natürlich am meisten CDU-Appeasement betreibt, am meisten Unterwürfigkeit gegenüber der Christdemokratie organisiert und auch nach draußen vermittelt. Und dennoch will die CDU natürlich nicht. Obwohl man auf der anderen Seite sagen muss, dass die CDU in Sachsen bundesweit vermutlich die konservativste CDU ist. Mhm. Also Klammer auf, immer für CDU-Maßstäbe bitte bedenken, Klammer zu. Und selbst da klappt es nicht. Das heißt, wir haben eine sehr liberal-konservative AfD-Spitze, wir haben eine sehr liberal-konservative CDU-Spitze, aber selbst hier ist die Devise Nummer 1 für die Sächsische Union keine Kooperation mit der AfD im koalitionären Sinne, keine Koalition über AfD-Abstimmungsverhältnisse sichern. Das heißt, die Brandmauer steht. Es gibt natürlich andere Besonderheiten, zum Beispiel die AfD hat dort ihren Vizepräsidenten bekommen im Landtag. Das sind so die kleinen Erfolge, die einen dann offensichtlich dort glücklich machen. Aber das kann natürlich nicht ausreichen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass jetzt eine schwarz-rote Koalition bedeutet, dass man eigentlich als AfD frontal einen Angriff fahren müsste im Sächsischen Landtag, konstruktive, fundamentale Opposition bieten müsste, um zu zeigen, dass man die 30% der Wähler, die man jetzt vertritt, eher zu 35-40% machen möchte. Weil die, die eine CDU wollen, haben immer Kretschmer gewählt. Die, die keine CDU wollen, haben jetzt zum Teil auch BSW gewählt. Mhm. Jetzt sehen die aber eben, dass eben Wagenknecht nicht überall ist, dass die sächsische, das sächsische BSW auch Opposition ist. Weil manche haben ja so das BSW gewählt, zumindest wenn man den Forschungsinstituten Glauben schenkt, weil sie gesagt haben, naja, AfD hat auch gute Punkte, BSW auch, aber BSW ist nicht so ausgegrenzt wie die AfD. Mhm. Wenn ich das BSW wähle, ist meine Stimme sprichwörtlich nicht verschenkt.
Also hat Gestaltungsmöglichkeiten.
Sie hat Gestaltungsmöglichkeiten, die die AfD nicht hat. Jetzt ist es aber so, dass das BSW die Gestaltungsmöglichkeiten aus inhaltlichen Gründen auch oder strategischen Gründen auch über Bord geworfen hat, sodass man jetzt hätte auch gleich AfD wählen können. Jetzt mal sehr salopp gesagt. Zumindest wenn man keine großen Antipathien gegenüber der AfD hat. Das heißt also, ich finde die Ausgangsbasis für die AfD gar nicht so schlecht. Zumal die Grünen, die ja die dritte Partei in der Koalition waren, es gab ja immer in Sachsen Schwarz-Rot-Grün, jetzt gibt es nur noch Schwarz-Rot. Die Grünen sind ein bisschen verhalten, die wollen wohl ihre Basis abstimmen lassen, habe ich letztens im MDR-Podcast gehört. Da ging es darum, dass sie gesagt haben, wir fragen erstmal unsere Basis, was die jetzt dazu sagen, dass wir die Union unterstützen oder ob wir sie unterstützen. Weil die Grünen natürlich sehr vergrätzt sind, weil Kretschmer seit 2 Jahren im ununterbrochenen Wahlkampfmodus gegen die Grünen, gegen die Ampel und so weiter und so fort
Gegen
seine Koalitionspartner war, was natürlich auch doppelbödig war, aber strategisch nicht unklug aus meiner Perspektive. Ja. Und jetzt haben die Grünen auch keinen Bock mehr, sich 2 Jahre lang beleidigen zu lassen, aber dann klappt es im BSW nicht und auf einmal sollen sie einspringen als Mehrheitsbeschaffer. Mhm. Wenn ich jetzt ein stolzer Grüner wäre, würde ich sagen, nö, Kretschmer macht es mal alleine. Zumal die Grünen ihn dann auch Stück für Stück natürlich stellen können damit, indem sie eben sagen, ja, Kretschmer, du willst mit der AfD nicht, okay, nehmen wir dir so halb ab. Du willst, kannst mit BSW nicht, du willst mit Linken nicht, dann bleiben ja nur wir als Grüne. Das heißt, die treiben natürlich auch gerade ihren Marktwert etwas nach oben. Mhm.
Also du würdest auch nicht sagen, Bild und Co. hatten ja gemeldet, dass es angeblich Gespräche gäbe zwischen AfD und CDU. Weiß ich, um ehrlich zu sein, ausnahmsweise mal nicht, was dran ist. Habe ich nicht mein Ohr an die Partei gehalten. Du vielleicht schon, kannst dazu gleich was sagen. Aber es gibt ja durchaus Beobachter, möchte ich sagen, die Sachsen als so eine Art Projektland für die stückweise Annäherung zwischen CDU und AfD sehen. Ja. Was in Thüringen ja oft bestritten wird, wenn man sagt, durch die beiden sehr, nicht exzentrischen, aber sehr präsenten Parteichefs dort vor Ort, ist keine Annäherung möglich. Die zerfleischen sich. Das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen. Stichwort Torben Braga, Stichwort Alterspräsident und Co. Darauf werden wir noch kurz zu sprechen kommen. Deswegen nimmt man das in dieser Hinsicht, in parlamentarischer Hinsicht, eher ruhige Sachsen, eher weniger spektakuläre Sachsen, nimmt man als so eine Art Projektfeld wahr, in dem es so eine ganz langsame Annäherung gibt. Kretschmer hat ja kürzlich so ein Video hochgeladen, in dem er alle Parteien des Landtags zu so einer Art, na, ich will nicht gleich sagen Expertenregierung, aber zu so einer Art Mitwirkungsregierung aufruft. Da gab es ja auch sofort die Kommentare unten drunter, gilt das auch für die AfD? Da sind also sowohl die AfD-Anhänger als auch die Anhänger der Gegenseite Sturm gelaufen und haben gesagt, was ist denn jetzt hier los? Und du nimmst es also nicht so wahr, dass die AfD durch ihre Strategie der stückweisen Anbiederung darauf zielt, in den nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahren dort die Möglichkeit zu haben, die CDU sozusagen weichgekocht zu haben.
Nein, also erstmal glaube ich, um das vorwegzunehmen, diesen Teil der Antwort, ich glaube, dass die erste Annäherung zwischen Unionspolitikern und AfD-Politikern eher in Sachsen-Anhalt kommen wird als in Sachsen.
Ja,
Auf Sachsen ist der ganze Fokus der bundesmedialen Berichterstattung immer gelenkt. Sachsen und Thüringen, ne? Das sind so die beiden. Die werden immer wieder durch den Kakao gezogen, aber sie werden auch immer wieder beobachtet und immer wieder analysiert. Sachsen-Anhalt surft so ein bisschen unter dem Radar.
Ja.
Obwohl da die nächste
Unberechtigterweise.
Ja, unberechtigterweise. Und dort findet auch die nächste Landtagswahl statt. Und dort hat man natürlich auch mit Leuten wie Oliver Kirchner und Uli Siegmund an der Spitze durchaus ein anderes politisches Format an der Spitze als eben die sächsische Fraktion in Teilen. Mhm. Das heißt also, dort hat man auch dann, und die CDU ist auch in Sachsen-Anhalt noch mal ein bisschen gesprächsoffener. Wir erinnern noch mal, es gab immer wieder auch so Ausscherer. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur wie in Sachsen Politiker AD, also die längst verrentnet sind und jetzt sagen, jetzt traue ich mich mal zu sagen, hey AfD, sondern es gab ja auch immer wieder aktive Politiker, MDLs, Mandatsträger, ja, die gesagt haben, naja, vielleicht doch mal mit der AfD. Dann gab es ja dieses legendäre Papier von zwei oder drei CDU-Landtagsabgeordneten, die mal gesagt haben, ja, vielleicht müssen wir doch in der Krise langsam das Nationale mit dem Sozialen versöhnen. Das war natürlich ein ganz schöner freudscher Versprecher vielleicht auch im Nachhinein.
Es gibt auch die ein oder andere Insider-Story, wie man da bei dem Biere in der Schenke sozusagen mal zusammengekommen ist.
Wobei ich sagen muss, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch in Sachsen stattfindet. Dass es natürlich auch bei der CDU in der zweiten, dritten Reihe Leute gibt, die sagen, na Mensch, liebe AfDler, eigentlich wären wir auch lieber mit euch zusammen als mit Roten und den Grünen, aber es geht halt nicht, ihr müsst verstehen, die Ausgrenzung. Die Frage ist ja nicht, was die CDU dahinter vor gehaltener Hand sagen, sondern die Frage ist, was sie tun und ob man das selber beeinflussen kann. Und in Sachsen hätte man natürlich das Potenzial, durch die eigene Stärke, durch das eigene Rechtswählerpotenzial in Sachsen, das, wie wir oft genug analysiert haben, bei eher 35 plus X liegt und nicht bei den 30%, die jetzt eingefahren wurden. Also ich will damit sagen, die Frage ist, was kommt am Ende als Ergebnis raus und nicht, was könnte. Und das Ergebnis in Sachsen ist natürlich noch nicht ausreichend. Das sieht man auch an den Zahlen. Und das sieht man aber eben auch daran, dass Kretschmer komplett lässig ist. Trotz seiner Regierungsnichtbildung, die ja immer noch nicht da ist.
Also du meinst Minderheitsregierung, CDU, SPD, ja, mit vorherigen Absprachen mit anderen Parteien, ja, sie zu stützen für Zugeständnisse?
Ja. Genau, davon gehe ich jetzt aus.
Und keine Einbeziehung der AfD.
Genau, davon gehe ich dann jetzt aus. Das wird dann wieder für Empörung sorgen. Dann sagt die AfD wieder, naja, das ist ja ungerecht, die Wählerwelle wird mit
keine konservative Regierung.
Ja, dann wird
Dieter Stein wird Sturm laufen. Ja.
Dieter Stein, Wolfram Keiler und Co. werden dann sagen, wie das sein kann, obwohl es doch eine bürgerliche Mehrheit im Parlament gibt. Aber die sehen natürlich nicht die Zahlen, die es eben auch gibt, ne? Dass ein Großteil der CDU-Wähler auch in Sachsen zum Beispiel die CDU gewählt hat, mit der Perspektive, die AfD zu verhindern. Also die sogenannte bürgerliche Mehrheit war vermutlich schon 1981 eine Chimäre, ja, aber 2024 ist sie halt nur noch ein Luftschloss derer, die aus dem Gestern heraus das Morgen gestalten wollen, und das hat halt noch nie funktioniert.
Gut, das heißt, Stichwort Sachsen, was dort passieren wird, ist, glaube ich, relativ klar. Ich denke schon, dass das eine Überraschung war, was da passiert ist jetzt. Aber für die AfD ändert sich eigentlich nicht viel, außer dass man noch ärger die Karten auf dem Tisch liegen hat, nämlich dass man jetzt noch mehr in die Kerbe schlagen kann. Guck an, die CDU hätte die Möglichkeit gehabt, eine sogenannte nationale, konservative, bürgerliche, meinetwegen Regierung zu bilden. Sie handeln aber lieber zum Nachteil des Freistaats, als sich mit der AfD zusammenzutun. Das ist vermutlich die Stoßrichtung, die man gehen muss. Und deswegen heißt die Devise nur AfD, wir sind die einzige Lösung.
So, genau. Das ist so ein bisschen die einzige Alternative. Das müsste die Devise sein, die müsste man offensiv und medial in die Breite tragen.
Ja.
Und dann müsste man im Parlament natürlich immer wieder dafür sorgen, dass die Minderheitsregierung eine Minderheit bleibt. Sprich, dass sie die Mehrheiten schwer bekommt oder dass der Preis zumindest hochgetrieben wird. Dafür brauchst du aber natürlich auch eine gewisse Mentalität der Unversöhnlichkeit, beziehungsweise eine konstruktive Unversöhnlichkeit. Das heißt, unversöhnlich in der Sache hart, aber natürlich dennoch so vorgehen, dass man sich für 2029 oder wann auch immer Hintertürchen offen hält. Aber das darf man eben, eine konstruktive Unversöhnlichkeit darf man eben nicht verwechseln mit einer Anbiederungspolitik, mit einer unterwürfigen Politik, weil dann steht man beim nächsten Mal nicht bei 30,4, sondern bei 28,4, und dann ist die Regierungsoption weiter weg denn je.
Zumal ich mir immer die Frage stelle, wie kommt man sich da vor als Politiker? Ich meine, wenn du ständig sagst, wir müssen gucken, dass wir die CDU nicht verkretzen, wir wollen doch immer mit denen regieren, dann musst du dich doch auch schmutzig fühlen.
Und du musst vor allem das entscheidende Problem auf politischer Ebene, nicht auf der menschlichen, auf der politischen Ebene, ist natürlich das Problem, dass man damit ja offenlegt, dass man nicht über eine Art politischen Reflexionsvermögen verfügt. Das heißt, man sieht nicht die Zusammenhänge der Politik, man sieht nicht die Zusammenhänge der Probleme, man sieht noch nicht mal die Zusammenhänge oder die Verantwortlichkeit der CDU eben für die Politik. Wenn wir die Brücken in Dresden anschauen, wenn wir anschauen das Bildungssystem, die ganzen Schulausfälle, die gerade aktuell überall in Sachsen zu sehen sind, vor allem natürlich in der Provinz, wenn wir sehen auch die sächsische Multikulti-Situation in Dresden, in Leipzig, aber mittlerweile auch in Chemnitz, in Plauen, schauen wir uns Plauen an, Wahnsinn. Ja. Das sind ja alles Zustände, die CDU-gebunden sind. Die Ampel wurde immer auch von der sächsischen AfD als schuldig angesehen, die bösen Grünen, aber regieren in Sachsen tut seit 1990 die CDU. Und ich könnte noch vieles, vieles weitere aufzählen. Also die Antifa-Wohlfühloase Leipzig, Antifa-Wohnprojekte und Hausprojekte in Chemnitz und anderswo. Das ist ja alles passiert in einem Freistaat Sachsen, der von der CDU am Anfang alleine regiert worden ist und dann in wechselnden Koalitionsverhältnissen. Ja, und dann kommen eben Leute aus der AfD Sachsen, die zum Teil aus Bayern kommen, in der CSU waren bis 2013, 2014 oder irgendwann, sprich, die das falsche Ganze in sich tragen, in sich verkörpern, und auch als Person dafür stehen. Und auf einmal sind die dann CDU-CSU-Anbieterer. Oh, Überraschung. Und das kann man diesen Personen nicht vorwerfen. Sie sind von gestern, sie bleiben im Gestern. Mhm. Wem man es aber schon vorwerfen kann, ist natürlich den konstruktiveren Kräften, die eben in der Lage sein müssten, solche Leute zu isolieren, solche Leute zu überwinden und zu sagen, okay, wir sind den Weg gemeinsam gegangen, jetzt ist aber Schluss, weil die strategische Reichweite eurer Position oder eurer Idee eben nicht verfängt. Mhm. Und dann müsste man eben sagen, Sachsen muss den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt wäre natürlich, die Hardcore-CDU-Appeasement-Leute zu überwinden, damit man dann eben sich fit macht für das, was morgen kommt oder was in den kommenden Jahren kommt. Und die Karten werden ja immer wieder gemischt, neu gemischt durch den Druck der Verhältnisse, durch neue Krisenschübe, aber auch durch Fehler der Etablierten und, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, durch Missstimmungen innerhalb des Blocks an der Macht. Also das BSW, da haben ganz viele Sachsen-CDUler gesagt, Sachsen-AfDler gesagt, ja, das sind ja eh nur Kommunisten, natürlich gehen die für Geld jetzt in die Koalition. Ja, BSW ist jetzt nicht eine Koalition, die haben auf Ministerposten verzichtet. Das ist jetzt kein BSW-Lobrede, aber man muss doch konstatieren, es ist doch nicht alles so schwarz-weiß, wie es immer kolportiert wurde. Und jetzt hat man auch die Chance, neue Mehrheiten zu gehen, neue Mehrheiten zu finden. Ja. Also zum Beispiel, dass man konstruktiv mit dem BSW in manchen Dingen zusammenarbeitet. Keine Liebesheirat, aber eine strategische Allianz gegen die Altparteien. Das sind neue Möglichkeiten, die sich öffnen, die sich aber nur dann wirklich konstruktiv öffnen, wenn man eben nicht in dieser alten CSU-Logik der 80er Jahre des Kalten Krieges gefangen ist, in denen eben gewisse Spitzenfunktionäre der AfD gefangen sind.
Und was passiert mit der AfD Sachsen zur Bundestagswahl?
Na, zur Bundestagswahl haben wir natürlich eine, damit kommen wir jetzt auch zu Neuwahlen, zur Bundestagswahl haben wir natürlich eine ganz besondere Konstellation. Die Ampel, die ja wirklich bundesweit keine Zustimmungswerte hat, in Sachsen am wenigsten noch, das ist ja klar, Sachsen-Thüringen ist die Ampel noch unbeliebter als eh schon überall anders. Aber jetzt wird natürlich Kretschmer ganz klar sagen, hier mit Merz gemeinsam machen wir die bürgerliche konservative Wende, wir entschlacken die Wirtschaft, wir entschlacken die Bürokratie. All die Themen, die eigentlich auch Themen sind, die AfD in Sachsen zu ihren Themen macht. Ne? Und da wird es auch eine Glaubwürdigkeitsfrage sein, das wird eine Frage der Offensive sein. Der beste Wahlkampfhelfer für die AfD tritt leider ab. Wanderwitz kandidiert nicht mehr.
Stimmt, ja. Das wurde heute gemeldet.
Genau, ne? Das wurde heute gemeldet. Und der war ja eigentlich immer sehr gut dabei, der AfD Stimmen zuzuführen. Kleine spaßige Randbemerkung.
Seine Frau auch, ja.
Also, ich glaube, die zur Bundestagswahl, wo die AfD ja bundesweit zulegen wird, ne, momentan steht sie zwischen 17% und 19%. Ich gehe mal von einem realistischen Ergebnis vielleicht am Ende von 16% aus, bundesweit. Das würde natürlich bedeuten, dass man in Sachsen alles unter 32% wäre natürlich unter den jetzigen Stimmungen in Sachsen schon ein Riesenproblem. Zumal man auch sagen muss, die Freien Sachsen treten zur Bundestagswahl nicht an. Also fallen da nochmal 2,5% weg. Mhm. Rechtswähler, die eigentlich Also die AfD müsste schon auf mindestens 32% kommen in Sachsen, um sich nicht zu blamieren. Alles über 32 ist dann meiner Meinung nach ein Achtungserfolg und über 34 wäre ein richtig großer Erfolg.
Ja.
In ganz Deutschland aber auch, bleiben wir erstmal im Osten, in Thüringen, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, da wird natürlich auch überall die AfD zulegen. Aber man wird natürlich jetzt nicht umhinkommen, und das machen ja auch schon die guten Kräfte innerhalb der AfD, man kommt jetzt nicht umhin, Gott sei Dank sage ich dazu, nicht mehr nur auf die Grünen draufzuhauen, von wegen Ampel, Ampel, Grün, 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 Habeck, Baerbock, Ricarda Lang, schau dir mal an. Nee, man muss jetzt ganz klar sagen, mit Merz wird Krieg gewählt, mit CDU wird Multikulti gewählt, die CDU hat mehr linke Partner als konservative Werte und so weiter und so fort. Also man muss jetzt ganz klar sagen, so wie das ja auch die guten Kräfte in der AfD tun, der Hauptgegner heißt CDU-CSU. Sie haben in 5 von 7 BRD-Jahrzehnten regiert. Sie haben die herrschenden Verhältnisse hervorgerufen, ob in Dresden oder in Berlin, in Bonn, in Köln, in Hamburg oder in Chemnitz. Die CDU ist verantwortlich, gegen die stehen wir jetzt. Wir wollen die CDU-Herrschaft nicht, weil die CDU-Herrschaft einfach nur heißt, wir haben den Dreischritt, Merkel-Epoche, Ampelphase. Und wenn jetzt die CDU wieder regiert, also mit Merz, hätten wir einfach nur eine Verlängerung der Merkel-Epoche. Mhm. Und das muss in die Köpfe rein. Der Hauptgegner sind nicht die Grünen. Die Grünen sind der ideologische Hauptgegner, weil sie eben vieles in sich angeboten haben. Sie haben viele offene Flanken geboten. Ja. Aber der strategische, langfristige Hauptgegner, der ist die CDU und die CSU. Und das muss eben auch in die Köpfe hinein. Und das muss vor allem, und das ist noch entscheidender, das muss dann bis in die letzte Wahlkampf bis in die letzte Wahlkampfeinsatzgruppe hineingeklärt werden, wo am Infostand, in Radiospots und so weiter und so fort. Gegner heißt CDU, Punkt.
Ja, für mich wäre Thüringen in einer Weise schon nochmal interessant, Benedikt. Gar nicht mal wegen dem Ergebnis der der AfD, wir haben ja zu Thüringen auch schon viel gesprochen hier in der Podcast-Sendung, sondern wegen der Rolle des BSW, denn wir blicken ja auf das Bündnis Sahra Wagenknecht, vor allem jetzt mit den Vorzeichen der Neuwahl. Das ist ja auch für das BSW sozusagen ein Ausfall in der Hinsicht, dass man damit auch nicht geplant hatte.
Ja.
So, man hatte sich jetzt gedacht, so, das sind die zwei Landtagswahlen, die wir jetzt überstanden haben, beziehungsweise drei, aber jetzt haben wir erstmal Ruhe, jetzt können wir uns konsolidieren, jetzt können wir gucken, aber in Thüringen knallt es ja furchtbar und ich glaube, das hat der ein oder andere nicht mitbekommen. Die Hauptfigur dort in Thüringen ist ja Katja Wolf, die, glaube, mittlerweile ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach. Vielen Burschenschaftern wird sie ein bekanntes Feindbild sein, denn sie war dafür verantwortlich, dass die deutsche Burschenschaft nicht mehr in die Turnhalle durfte in Eisenach. Also sie ist sozusagen eine Art Negativlegende schon in Eisenach. Jedenfalls sie schert ja aus dem Wagenknecht-Kurs. Absurderweise, denn die Partei heißt Bündnis Sahra Wagenknecht und allzu lang gibt es die Partei ja nur noch nicht. Was bedeutet diese Situation in Thüringen für die Bundestagswahl für das Bündnis Sahra Wagenknecht? Das ist doch die interessante Frage.
Völlig richtig.
Hat sich das BSW sozusagen trotz der Entscheidung in die Opposition zu gehen, in Sachsen beispielsweise, schon entzaubert durch diesen Streit für die Bundestagswahl? Kriegen das die Wähler mit, diese Rentner, die dort wählen? Oder wie ist das?
Ja, du sprichst wichtige Punkte an. Also ich denke, man sieht die Enttäuschung der BSW-Wähler erstmal schon mal demoskopisch. Heute Morgen gab es die neue Forsa-Umfrage. Da steht das BSW bundesweit bei nur noch 4%.
Bundesweit.
Und die Linke bei 3%. Das heißt, wir hätten weder BSW noch Linke im Bundestag. Das wäre ganz unterhaltsam.
Ja, außer diese Direktmandatsgeschichte.
Außer Direktmandatsgeschichte, das ist richtig.
Das ist ja die Taktik der Linken.
Da können wir noch drauf kommen dann.
Ja.
Aber bleiben wir kurz noch beim BSW stehen, weil du dann einen entscheidenden Punkt ansprichst. Das BSW ist eine Top-Down-Struktur. Das heißt, wie der Name schon sagt, man ging davon aus, dass man mit Sahra Wagenknecht als ideeller Gesamtostdeutscher sozusagen an der Spitze in den Ländern loyale Menschen findet, die sich für ihre Ziele, die ja hinlänglich bekannt sind durch Bundestagsreden, aber noch mehr durch ihre Bücher, dass diese Ideen vermittelt werden im parlamentarischen Kontext. Jetzt haben aber natürlich einzelne Köpfe, gerade vor allem in Thüringen, muss man sagen, Brandenburg ist ein Sonderfall, in Brandenburg ist das BSW 1:1 auf Wagenknecht-Linie, dort läuft ja alles nach Plan. In Sachsen 50-50, in Thüringen überhaupt nicht auf Wagenknecht-Linie.
Ja.
Da haben sich die MDLs, auch wenn die sich teilweise bei Twitter geben, das ist Wahnsinn. Und die Wagenknecht hat nun mal jetzt das Problem, dass sie jetzt mit den Mühen der Ebene konfrontiert wird, dass man sich eben so ein Personaltableau auch dann nicht so legen kann, wie man es möchte, wenn man über die Mitgliedsaufnahme zentralistisch entscheidet. Und jetzt hat sie eben mit ein sehr, sehr faules Ei ins Nest gelegt bekommen mit Katja Wolf, die Wagenknechts Renommee und ihre Reputation genommen hat, um sich selber noch mal in Ministerwürden zu bringen. Und Wolf vertritt eine Linie jetzt, die mit Wagenknecht und mit dem BSW-Programm nichts zu tun hat. Dafür gibt es in der BSW-Satzung Notfallmechanismen. Das heißt, ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es zu einer BSW-Koalition mit CDU und SPD kommt in Thüringen.
Ja.
Dass es aber daraufhin zu einer Art parlamentarischem Enthauptungsschlag der BSW-Spitze gegen ihre eigene Landtagsfraktion kommt. Und dass es dann in Thüringen eine Kluft gibt zwischen Thüringer Landesverband, Klammer auf, Wagenknecht-Loyalisten, Klammer zu, und einer BSW-Landtagsfraktion, Klammer auf, mit Wagenknecht gebrochen, Klammer zu.
Aber wie sähe das konkret aus? Würden die rausgeschmissen aus der Partei?
Die würden aus der Partei entfernt, sodass sie dann im Endeffekt, sie würden ihre Mandate aber natürlich nicht verlieren, sodass sie dann eine Ex-BSW-Fraktion im Parlament wären.
Sie könnten sich ja auch neu formieren.
Genau.
Neuen Namen geben.
Neuer Name, oder? Das heißt dann natürlich nicht Bündnis Katja Wolf, aber das heißt dann irgendwie Soziales Thüringen, Gerechtes Thüringen, keine Ahnung was. Und dann wird
alles für Thüringen.
Ja, genau. Und dann alles für Wolf, alles für Katja Wolf. Und dann wird und dann müsste quasi BSW neu beginnen mit dem Aufbau einer eigenen parlamentarischen Fraktion in den nächsten 5 Jahren dann erst, wenn wieder gewählt wird in Thüringen.
Was absurd wäre.
Was absurd ist. Also Wagenknecht ist da nicht zu beneiden vor der aktuellen Aufgabe, zumal sie auch andere Aufgaben hat, aber es soll nicht unser Problem sein. Fakt ist jedenfalls, was man auch nicht vergessen darf, selbst wenn das BSW unter Wolf, das kein Wagenknecht-BSW ist. Das heißt, wenn dieses Wolf-BSW mit CDU und SPD koaliert, haben sie trotzdem keine stabile Mehrheit.
Richtig.
Wenn jetzt Wagenknecht 1, 2, 3 BSWler finden würde in dieser Fraktion. Wonach es aussieht. Kann, ja. Die nicht mit Katja Wolfs Egomanie einverstanden sind. Was natürlich lustig ist, weil Wagenknecht natürlich auch eine gewisse Egomanie hat, aber Wagenknecht hat zumindest Reputation und Katja Wolf ist halt Katja Wolf.
Zwei Frauen schlagen sich die Köpfe ein.
Ja.
Nur sonst so. Nur beim Schlammcatchen.
Ja. Ja. Naja, so. Und das würde dann bedeuten, dass Thüringens BSW im Grunde auch dann zwar offiziell regiert, aber vielleicht auch nicht. Dann ist die Regierung wieder instabil. Aber du hast es angesprochen, in Thüringen gibt es dann trotzdem keine Neuwahlen, wie in Sachsen. In Thüringen gab es schon mal jetzt fast 3 Jahre Minderheitsregierung, Ramelow mit SPD und Grünen und die CDU hat es gestützt. Die Altparteien werden sich irgendwas einfallen lassen. Wagenknecht hat das Problem, dass sie selber bei der Bundestagswahl, die hatte natürlich auch auf September gehofft, 25 und nicht jetzt.
Ja klar, sie braucht ja die Zeit.
Sie braucht Zeit, sie braucht noch einige Landesverbände in Gründung und sie wollte natürlich nicht, dass ihr Zauber der linkskonservativen, etwas autoritären, ich sag mal Sozialpopulistin, dass dieses Image, ich meine, sie hat die besten Beliebtheitswerte in ganz Ostdeutschland, in allen Parteien, also auch ja. bei den AfD-Wählern ja, zum Beispiel, ja. Und diese Beliebtheit wird natürlich massiv unterminiert und fast schon in Teilen lächerlich gemacht durch eine Katja Wolf, die einfach lächelnd alle Anwürfe von Wagenknecht in Berlin wegwischen kann. Momentan soll es ja angeblich eher so wieder so eine halbe Versöhnung gegeben haben, die wurde dann wieder dementiert. Also ich weiß nicht so recht, wo das hingeht. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass am Ende dieser Zerreißprobe in den kommenden Jahren, nicht morgen, nicht übermorgen, aber doch in den kommenden Monaten und Jahren, dass wir in Thüringen auf einmal nicht nur 2 Linksparteien hatten, Linkspartei und BSW, sondern 3. Das ist nämlich auch das BSW einer formellen oder auch einer tatsächlichen finalen Spaltung entgegengeht.
Und was bedeutet das für das BSW, für die anstehende Bundestagswahl? Du hast ja gerade eigentlich die Frage anfangs schon beantwortet, dass du sagst, von den aktuellen Umfragewerten sind sie gefallen. Aber hat das tatsächlich damit zu tun, was sich dort in Thüringen tut?
Na, nicht nur Thüringen. Ich glaube, das Gesamtpaket macht's aus. Das BSW stand bevor die Neuwahlen ausgerufen worden sind, in den Wochen vorher immer zwischen 6 und 9% bundesweit. Mhm. Jetzt steht es noch zwischen 4 und 6%. Das ist schon ein krasser Verlust, ne? Sagen wir mal, ein Drittel der Wähler sind einfach mal weg. Und ich glaube schon, dass es etwas damit zu tun hat, dass BSW-Wähler gehofft hatten auf eine schnelle Wagenknechtisierung des Politikbetriebs.
Ein Blitzkrieg.
ein linker Blitzkrieg.
Ja.
Und jetzt sehen die aber, dass es doch schwieriger ist als gehofft oder als projiziert. Und jetzt sehen sie auch, dass Wagenknecht selber nicht so allmächtig ist, wie sie es vielleicht gerne wäre.
Ist auch ein bisschen verschwunden von der Bildfläche. Ne?
Ja, die wird jetzt Kräfte sammeln müssen. Die müssen jetzt, das darf man nicht vergessen, die haben zum Beispiel in NRW noch kein Landesverband.
In Bayern sind sie gerade dabei.
Sie auch in NRW dürften sie jetzt dabei sein. Aber sie haben in einwohnerstarken westdeutschen Landesverbänden einen Zeitplan gehabt, der fürs Frühjahr 2025 ausgerichtet war.
Wo jetzt aber gewählt wird.
Wo jetzt aber längst gewählt ist. Im Februar wird gewählt.
Genau.
Das ist Frühjahr, also das ist Wahnsinn.
Ja, ja.
Also von daher glaube ich schon, dass viele, nicht alle, aber viele Wähler kriegen das mit. Das BSW kann gar nicht handeln. Das BSW ist gespalten. Das BSW koaliert gar nicht so schnell und erfolgreich. Das BSW hadert in der Öffentlichkeit gegeneinander. Es gab ja eine Schlacht auf Berliner Zeitungen und anderswo, wo dann auf einmal Wagenknecht-treue BSW-Leute gegen Wagenknecht-abweichende BSW-Leute gegenseitig Artikel geschrieben haben in ganz normalen Mainstream-Tageszeitungen gegeneinander. Die Mainstream-Tageszeitungen haben das natürlich gern abgedruckt, weil davon verkauft man auch mehr, wenn man sieht, Wagenknecht, die Ikone der Linken, wird abgeschossen. Oder wird zumindest politisch sabotiert durch ihre eigenen Leute, die sie vorher ausgewählt hat. Das hat natürlich auch eine Ironie der politischen Geschichte, die muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen.
Naja, es ist natürlich so, dass viele Linke immer noch ihre Hoffnung in diese alte Diskussionskultur setzen. Also so von wegen Sarah Wagenknecht macht mit ihrer Popularität ein Angebot an alle Linke, sich zusammenzuschließen und zu diskutieren, was gemeinsam das Beste ist. Dass das natürlich am Ende ein, und das meine ich gar nicht despektierlich, autoritär, mehr oder minder autoritär geführter intellektuellen Verein ist, der sagt, wir haben den Durchblick, ihr macht bitte mit und dann haben wir innerhalb von 5 bis 10 Jahren einen Erfolg, den die Linkspartei nicht mehr hat. Das haben, glaube ich, viele so nicht geglaubt. Also du hast natürlich da auch viele gerade ältere Querköpfe dabei, die sagen, wir wollen diskutieren, in der Frage des Krieges ist doch nicht alles so eindeutig und so weiter und so fort. Also Wagenknecht scheitert mitunter vielleicht auch am Menschenbild der eigenen Unterstützer. Also dass man dort einfach diese, ich sage jetzt mal, linken Plauderopas dabei hat, die halt gerne am Stammtisch, genauso wie es in der AfD mitunter auch ist, und zwar ganz extrem, sagen, nee, aber so geht das jetzt mal nicht. Also jetzt wollen wir doch mal darüber sprechen.
Genau.
Und dann stehst du da als relativ gut vernetzter, organisierter Organisator vorne und denkst dir, schüttelst dir den Kopf und denkst, warum bin ich jetzt hier? Ich bin jetzt im Kreisverband Lippe Ost oder was weiß ich, Leverkusen und habe mir gedacht, das wird jetzt eine schnelle Nummer, 3 Stunden und dann ist hier irgendwie der Ortsverband gegründet und dann geht's los.
Ja.
Und dann sitzt du da 10 Stunden und diskutierst mit 2 renitenten Rentnern darüber, was im Parteiprogramm steht. Ja, und das sind die von dir natürlich jetzt von mir ziemlich auf die Spitze getriebenen, aber durchaus existenten Mühen der Ebene, auf die natürlich nicht jeder Lust hat. Und die, und da lege ich mich fest, glaube ich, ja doch, da lege ich mich fest, die dafür sorgen werden, dass das BSW zur Bundestagswahl einen herben Dämpfer einfährt.
Ja.
Und das wird natürlich diesen, ich will nicht gleich sagen Legendenstatus von Wagenknecht, aber diesen Popularitätsfaktor stark beschädigen. Also diese Neuwahlen sind für sie eigentlich pures Gift.
Ja, das sehe ich genauso. Und man darf einen Aspekt nicht unterschlagen. Die Wagenknecht-Wählerschaft, im Übrigen auch wie die Ost-AfD-Wählerschaft, ist stark mobilisiert durch das Friedensthema.
Mhm.
Wir gehen jetzt mal nicht ins Detail, wie man dazu stehen mag, etc. pp. Wir nehmen das jetzt mal einfach zur Kenntnis.
Genau.
Und diese Friedenspolitik ist ganz stark verknüpft mit Sarah Wagenknecht.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, dass durch die neu gezogenen Vorwahlen, durch Lindners Koalitionsbruch, es eine Polarisierung gibt, Krieg oder Frieden, Taurus oder kein Taurus, Gespräche mit Putin oder keine Gespräche, Sieg für die Ukraine oder reicht auch eine Verhandlungsfrieden und so weiter und so fort, auch durch die Entwicklungen unter Trump, ne, der ja bei Israel gnadenlos durchbomben würde gegen Iran und alles, wo man das Schlimmste befürchten muss, der aber in der Ukraine- und Russland-Frage eigentlich sehr friedensorientiert auftritt mit seinem Stab.
Ja, zumindest und öffentlich bisher.
Öffentlich zumindest. Und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass mit einem Mal Wagenknecht nicht mehr mit der AfD im Osten um das Friedensthema ringt, sondern auf einmal ist das Friedensthema eine Ebene höher gewandert, nämlich Scholz gegen Merz oder Pistorius gegen Merz, also SPD gegen Union.
Mhm.
Und diese Friedenspolarisierung, dieser Kampf Frieden oder Krieg, jetzt gab es gestern eine Meldung, bei NTV war das, glaube ich, dass die Bundeswehr schon Schulungen für Großunternehmen anbietet, wie man im Kriegsfall weiterwirtschaftet und warum man welche LKW-Fahrer ausbilden soll. Und das mögen erstmal noch einzelne Meldungen sein. Aber in einer Wählerschaft, die so verunsichert ist wie die BSW-Wählerschaft und die auch so friedenspolitisch sich selbst radikalisiert hat, also sprich, die andere Themen beiseite schiebt, soziale Gerechtigkeit, Migration, die nur noch auf dieses Friedensthema draufschaut, die wird natürlich auch in den Bann gezogen von einer eventuellen SPD-Strategie, die da sagt, wenn März kommt, gibt's mehr Wahrscheinlichkeiten auf Krieg.
Mhm.
Das ändert nichts daran im Übrigen, nicht falsch verstehen, dass am Ende eh Schwarz und Rot wieder in ein Bett steigen. Ich gehe jetzt nur aus von der BSW-Wählerschaft oder Sympathisantenschaft zumindest.
Mhm.
Und die möchte Frieden. Und wenn jetzt die SPD glaubhaft sagt, wir sind die Friedenspartei, nicht wie 99 unter Schröder, wo wir völkerrechtswidrig die serbische Provinz Kosovo bombardiert haben, sondern wo es dann wirklich darum geht. Du hast
dabei einen rausgehauen jetzt.
Naja, völkerrechtlich war das 1999 die serbische Provinz Kosovo mit Jochen. Ne?
Ich wollte nur einen Scherz machen.
Mensch, ja, gut.
Benedikt.
Na gut, alles klar, Philipp. Bei dir weiß man nie. bei deinen großalbanischen Träumen.
Ja.
Nee, zurück zur Ernsthaftigkeit des deutschen Daseins. Das BSW hat hier ein Riesenproblem, dass sie anhand der jetzigen Koalitionsprobleme in Sachsen, Thüringen und teilweise Brandenburg, dass sie jetzt eben sich selber unattraktiv gemacht haben als schnelle Lösungsfinder.
Ja.
Und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, ein Gedankenexperiment, Scholz wird ausgetauscht innerhalb der SPD als Kanzlerkandidat durch Boris Pistorius.
Mhm.
Boris Pistorius hat eine Gemeinsamkeit mit Wagenknecht. Er ist in den Politiker-Rankings einer der beliebtesten.
Komisch, ne?
Ja, sehr komisch. Und er kann als Verteidigungsminister sagen, er hat auch die verteidigungspolitische und außenpolitische Expertise, die Merz abgeht. Weil Merz ist ein BlackRock-Typ, Merz ist ein Transatlantiker, nicht irgendwie in der Wolle gewaschen, sondern er ist vermutlich einer der härtesten und radikalsten Transatlantiker, die sich die transatlantische BRD in ihrem transatlantischen Dasein überhaupt vorstellen kann.
Mhm.
Und wenn sich das jetzt also zuspitzt auf die Frage SPD-Friedenspolitik und CDU-Kriegspolitik, wenn...
Mhm.
Dann hat die Wagenknecht ein Riesenproblem, weil dann ein großer Teil, das muss man auch dazu sagen, ein großer Teil der BSW-Wählerschaft sind nicht nur Ex-Linke und nicht nur Nichtwähler, sondern vor allem enttäuschte Sozialdemokraten.
Ja, genau.
Und wenn diese enttäuschten Sozialdemokraten jetzt durch einen Pistorius die Friedenstümeligkeit finden, diese Friedenspropaganda finden, die sie bei Wagenknecht gut finden, dass sie dann vielleicht sagen, also ein relevanter Teil sagt, zum Beispiel eben, dass das BSW unter 5% rutscht, weil ein relevanter Teil sagt, gut,
dann BSW, lieber SPD.
Lieber SPD, das kleinere Übel, die können wenigstens den Frieden schaffen, wohingegen das BSW einfach genauso wie die AfD ohnehin dann nur in der Opposition sitzt.
Beiden kommt natürlich zugute, dass die Grünen jetzt in den letzten Tagen sehr stark eingeschwenkt sind auf so einen Ukraine-Kurs. was beiden sehr, sehr zu Passe kommt. Ich meine, BSW und Grüne teilen sich vermutlich nicht so sonderlich viele Wechselwähler, aber dennoch kann man trotzdem, wenn man es ein bisschen verallgemeinern will, grundsätzlich von einem Art linksliberalen Pool sprechen, wo man trotzdem irgendwie gegenseitig fischen kann. Und die Grünen haben aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht gleich sagen, ihren Sargnagel selber ausgewählt, aber die im Grunde genommen jetzt in den letzten Tagen ja eigentlich eingeschwenkt auf so eine Art pseudoökologischen Kriegskurs. Also es ist ganz absurd, ne? Es hat ja dort diese ukrainische, ich glaube, Schriftstellerin oder was, auf dem Parteitag gesprochen. Dann gab es ja diese halbe Heulerrede von Habeck, wo er ihr praktisch so Unterstützung zugesprochen hat. Es ist ja absurd. Also das ist ganz interessant, was dort passiert. Das heißt, du hast es sehr, sehr schön analysiert, dass es hier ein neues, in Anführungszeichen, neues Schlachtfeld gibt, hauptsächlich zwischen BSW und SPD. Und vermutlich, und das hast du auch schön gesagt, wenn die SPD sich schlau anstellt, eigentlich der Sargnagel für den BSW ist und nicht die Linkspartei. Ja. Interessant ist, du hast ein anderes Stichwort genannt, nämlich Merz, auf den sollten wir kurz zu sprechen kommen. Der war natürlich in unserer Podcast-Sendung hin und wieder Thema, denn Merz ist ja der Inbegriff des Pseudokonservativen, der es schafft, auch immer wieder in der AfD, leider Gottes, auch im Westen natürlich, Leute zu begeistern. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass in der AfD schon langsam die Erkenntnis durchgedrungen ist, dass das ein Kriegstreiber und ein Fake-Konservativer ist. Dennoch hat er das Potenzial, selbst im Osten, und da bin ich mir ziemlich sicher, selbst im Osten, gewisse Wechselwähler, so will ich die mal bezeichnen, zu überzeugen, dass sie vielleicht doch wieder CDU wählen könnten. Gerade nach diesem Ampelfiasko. Wir haben ja in dieser Podcast-Sendung schon viele, viele, viele Male besprochen, warum die CDU eigentlich das Grundübel ist und warum die Ampel nur, im Grunde genommen so ein Wurmfortsatz ist, dieses ganzen Komplexes der BRD. Jetzt wird aber sehr wahrscheinlich wieder das eintreffen, wovor wir gewarnt haben, nämlich die CDU wird mit Abstand zur stärksten Kraft. Mit Merz könnte das eventuell noch stärker werden, weil man eben wieder so einen Teil der pseudokonservativen Rechten, möglicherweise sogar eher dörflich geprägten Klientel anspricht, zu sagen, naja, ich habe jetzt mal AfD gewählt, aber so richtig eine Chance zu regieren haben die auch zu der Bundestagswahl wieder nicht. Ja. Und bevor es doch wieder eine Ampel gibt oder eine komische Klimapolitik, da wähle ich den Merz, der hat zumindest versprochen, dass VW unterstützt wird. Also banal ist es ja teilweise. Und jetzt ist die Frage, was mache ich als AfD zur Bundestagswahl, als Gesamt-AfD? Ich meine, wir sind uns beide einig, logischerweise, dass man jetzt mit voller Kraft auf die CDU draufhauen muss. Bisher hat man aber die ganze Zeit auf die Ampel draufgehauen, die jetzt im Grunde genommen eigentlich bei der Wahl fast keine Rolle mehr spielt. So sieht es zumindest gerade aus. Wie muss man sich jetzt, und ich meine jetzt, in diesem Moment, nicht morgen, nicht übermorgen, was muss in den Berliner Büros in Etage 5 oder wo auch immer passieren, beim Strategie-Meeting? Was ist die Wahlkampfstrategie einer AfD, die über 20% kommen will?
Naja,
theoretisch.
Erstens natürlich komplette Offensive.
Aber wohin?
Ja, gegen die CDU und gegen die Ampel zugleich. Das ist eine Doppelzangenbewegung. Also vor allem gegen die CDU als ersten Spieler, weil die CDU nun mal die Ampel erst ermöglicht hat durch die Epoche Merkel und weil die CDU diese Epoche beerben möchte und fortsetzen möchte. Die CDU ist verantwortlich für die Zustände, braucht man nicht das 10. Mal erklären. Aber die Partei muss das deutlicher machen, warum sie auch, deswegen ist auch immer dieses Werben um die CDU-CSU so halbseitig, so doppelbödig. Weil es schwierig ist, wenn man einerseits sagt, die CDU ist der Hauptgegner, aber andererseits permanent hintenrum um eine Koalition bettelt. Mhm. Und deswegen braucht man hier...
Aber doch auf Bundesebene.
Auf Bundesebene
nimmst
auch.
Nimmst du das wahr?
Auch da nehme ich das wahr. Deswegen braucht man da klare Kante, damit man eben sagt, wir wollen so stark werden, wie es maximal möglich ist. Und dann, wenn wir unser Ziel erreicht haben, nämlich die maximale Stärke für die AfD, dann kann man immer noch schauen, wie man dadurch die anderen geschwächt hat, wie die anderen jetzt positioniert sind, ob sich dann die Verhältnisse ändern. Aber man kann, also, aber das sehe ich übrigens auch. Also ich glaube, dass die aktuelle Kampagne, die jetzt geplant wird, die wird schon Anti-Union sein. Also da bin ich, also ich hoffe es und ich bin
also auch. Also Anti-Merz vor allem.
Anti-Merz vor allem. Also das verdichtet sich in der Person. Mhm. Merz, Merkel, Scholz, die drei nehmen sich alle nichts. Scholz ist natürlich nicht so Ukraine-fanatisch wie Merz und Merkel. Aber im Grunde muss man klar machen, Leute, das Grundübel war die Merkel-Epoche. Ich sag mal aus AfD-Wählersicht, ne? Merkel muss weg, war das so die AfD-Grundkonsens und Gründungskonsens zugleich. Und jetzt kommt im Endeffekt mit Merz noch eine schlechtere Variante der Merkel. Mhm. Also das ist ja noch mal krasser. Und dann muss man eben klar machen, man kann auch mal gegen das BSW austeilen, gegen andere Parteien, aber man muss vor allem klar machen, die Grünen sind als nur noch 10%-Partei vielleicht Zünglein an der Waage für Schwarz-Rot. Ne, das kann sein. Aber das Entscheidende ist, die Union darf nicht so stark werden, dass sie zum Beispiel fast allein regieren kann oder mit einer 8% Grünen. Die CDU muss geschwächt werden, weil eine ganz starke CDU bedeuten würde, Preisgabe des deutschen Volksvermögens und der deutschen Steuergelder an die Ukraine, und zwar in einem Maße, wie wir es jetzt unter der Ampel noch gar nicht für vorstellbar hielten, weil es da dann immer noch Streit gab innerhalb der Ampel. Aber wenn die Union stark genug ist, um allein durchzuregieren, dann gibt es diese Debatten gar nicht mehr, weil dann kann eine brüchige Koalition nicht aufbrechen, eine Dreierkoalition, sondern regiert die CDU, CSU im schlechtesten Fall sogar durch. Und wir wissen alle, was das heißt. Merz hat immer wieder angekündigt, mehr zu liefern, Geld, aber auch Waffen. Und die Eskalation rückt dann immer näher. Und die AfD hat sich ja stärker noch als das BSW, zumindest stärker zahlenmäßig, also wählerintensiver, hat sich die AfD ja unter dem jetzigen Bundesvorstand aufgestellt als die starke Friedenskraft, als die Kraft, die für Abrüstung steht und nicht für Aufrüstung und so weiter und so fort, kennen wir alle. Heißt also, klare Kante gegen Merz, klare Kante, aber natürlich parallel auch gegen alle anderen Mitbewerber. Aber ich denke schon, dass der Hauptfokus darauf legen sollte, dass man sagt, umso stärker die Union, umso verheerender werden die nächsten Jahre für unser Vaterland.
Und hältst du diese Fokussierung auf diesen Friedenskurs gesamtdeutsch gesehen, nicht auf den Osten fokussiert? Ja. Denn für die Bundestagswahl ist der Osten, muss man leider sagen, ich will nicht sagen zweitrangig, aber
naja, im Osten werden die Wahlen, sagt man, nicht gewonnen, aber sie werden verloren.
Das ja, hat, also, aber du musst halt dennoch, ja. Du musst halt dennoch einen gesamtdeutschen Wahlkampf machen. Und ist da die Friedensthematik für die AfD trotzdem das Entscheidende?
Ich glaube, sie hat einen Doppelcharakter in Ost und West, beziehungsweise nicht einen Doppelcharakter, sondern einen unterschiedliche Charaktereigenschaften. Im Osten kennen wir alle, kann man ganz stark die Karte spielen, die Russen sind 93 abgezogen, die Amis sind noch da, jetzt wollen sie Raketen hier stationieren. Mhm. Merz will noch mehr Geld an die Ukraine liefern, noch mehr Waffen, wir sind dann das Schlachtfeld, so wie wir es im Kalten Krieg fast geworden wären. Das ist die Platte, die in Ostdeutschland funktioniert, und zwar parteiübergreifend. Ne? Selbst CDU-Basisleute, mit denen man mal spricht irgendwie, also nicht jetzt große Bundestagsabgeordnete, aber so ganz normale Ortsverbandsleute, selbst die sagen dann, ich will ja nicht, dass meine sächsische Heimat jetzt zum Schlachtfeld wird von irgendwelchen Amis. Das gibt's im Westen mit Sicherheit nicht. Also so wird sich ein CDU-Ortsverband in Siegburg, Bonn nicht äußern.
Ja.
Aber, und das ist mein großer Einwand, oder deswegen sage ich, es gibt doppelten Charakter, dort kann man die Friedensfrage natürlich anders aufladen. Ne? Mhm. Da sagt man dann eben nicht irgendwie was halbwegs Gutes über die Russen, die im Westen überhaupt keine Rolle spielen oder sehr kritisch gesehen werden, sondern man macht dann darauf aufmerksam, welche Verteidigungskonflikte drohen. Der Westen im Schnitt, ich pauschalisiere jetzt bewusst, der Westen im Schnitt hatte ja nie die ökonomische und soziale Transformation durchgemacht, die DDR-Bürger durchmachen mussten zwischen 89 und 93. Mhm. Fortlaufende natürlich dann weiter. Ob das der Pendlerüberschuss ist, ob das der Pendlerüberschuss ist, ja. ob das Ausbluten der kleinteiligen regionalen Wirtschaft ist, die Treuhandmassaker an der Wirtschaft und so weiter und so fort. Das hat der Westen nie durchmachen müssen. Der Westen wird aber jetzt durch die Transformationspolitik von heute, sprich durch die Ampelpolitik, Klimaideologie etc., die aber eben in der Unionspolitik unter Merkel anlag. Energiewende wurde unter Merkel eingeleitet, nicht unter der Ampel.
Genau.
Und so weiter und so fort. Da muss man eben ganz klar den Leuten das wirklich vermitteln und ganz klar bewusst machen, bis herunterbrechen auf die letzte Stromrechnung, auf die Gasrechnung, auf die Ölrechnung, dass alles Folgen hat. Und das fehlt eben dem Rechtspopulismus so oft, die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen, diese plastisch dazu bringen und den Leuten einfach wirklich bewusst zu machen, Leute, das ist nicht abstrakt, dieser Friedenskurs. Ne? Also ich fände es lächerlich, wenn man in Köln oder in Meerbusch mit einer Taube auf die Straße geht und wie so irgendwelche alten Linkshippies in Marburg 1984. Mhm. Aber ich halte es nicht für abwegig, friedenspolitisch insofern aufzutreten, als dass man sagt, 20 weitere Merz-Milliarden für die Ukraine, 20 Milliarden weniger für die Automobilindustrie im Südwesten oder auch in Niedersachsen, 20 weitere Milliarden für die Ukraine und für Waffensysteme, okay, 20 Milliarden weniger für die Brücken, die gerade in NRW gesperrt wurden, irgendwo bei Wuppertal, wo einfach irgendwelche Millionen Autobahnen dicht gemacht werden, weil die Brücken nicht mehr instand sind. Mhm. Und das ist ja ein zulässiger Verkürzungspopulismus, der die Emotionen, der die Emotionen der Leute aktiviert und dann im besten Fall in die AfD-Richtung
also kanalisiert. Also auch soziale Frage über die Friedenskarte.
Friedensfrage ist eine soziale Frage und die Bundestagswahl ist auch eine soziale Frage.
Also zu sagen, ihr habt jahrzehntelang geackert, dafür, dass euer Geld jetzt ins Ausland geht und ihr nicht mehr die Autobahn betreten könnt.
Ja, und noch konkreter. Das Geld, was ihr eingezahlt habt, murrend und knurrend, aber ihr habt trotzdem es eingezahlt, weil es euch ja trotzdem immer noch gut ging im Rheinland oder in Oberbayern oder sonst wo. Aber dieses Geld soll jetzt in Raketen nach Kursk fliegen. Ne? Auf den Donbass fliegen, auf Rostov am Don fliegen, wo auch immer hinfliegen, ist ja egal wo. Aber die entscheidende Sache ist, das Geld fliegt weg. Es ist weg. Und ein Geld,
das explodiert.
Es explodiert im Wortsinne. Und das Geld kommt nicht zurück. Und die meisten AfD-Wähler sind ja keine Anhänger der Modern Money Theory. Von wegen Geld kann man beliebig drucken. Im Gegenteil, AfD-Sympathisanten und auch viele Unions- und FDP-Sympathisanten sind ja Anhänger der Schuldenbremse, teilweise schon in fetischisierter Form. Das heißt, die wollen nicht, dass das Geld weg ist. Die wollen, dass das Geld da ist und für eine Haushaltskonsolidierung eingesetzt wird. Und deswegen muss man schon sagen, die Friedensfrage, wenn man die verpackt als Sozialpolitik, verpackt als Wirtschaftspolitik, plus immer der Unique Selling Point der AfD, nämlich authentische Migrationskritik, die an die Wurzeln geht und nicht nur von 80.000 Illegalen spricht und so weiter und so fort. Also das müsste eigentlich thematisch ein Selbstläufer sein.
Heißt, wenn die gute Alice jetzt ins Wunderland will, klopf, klopf, ruf uns an, wir machen das. Ja. Du hast gehört, wie es geht. Ja, das ist der Kurs, den die AfD einschlagen muss zur kommenden Bundestagswahl, die ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ob das auch für die gute AfD ein guter Zeitpunkt ist. Also wir haben ja analysiert, dass das BSW durch diese vorgezogenen Wahlen sehr wahrscheinlich verlieren wird. Wie sieht es mit der AfD aus? Kommen wir mal zum Zeitpunkt ganz kurz. Ich meine, dass so Neuwahlen eigentlich nie jemand zu Passe kommen. Zumal einer Partei, die gerade in drei zentralen Ostbundesländern Wahlen durchgeführt hat. Und man darf ja nicht unterschätzen, dass das auch für die Westverbände beziehungsweise, sagen wir mal, fürs Spitzenpersonal so einer Partei auch belastend ist. Also auch die Weidel ist ja rumgereist im Osten. Auch dort hat man unterstützt und so weiter. Also diese Wahlen betreffen ja eine gesamte Partei.
Ja.
Ja. Dass das natürlich kräftezehrend war, zumal man ja in Sachsen und Thüringen auch extreme Ergebnisse erwartet hat und nicht enttäuschen wollte.
Ja.
Und dass diese Ergebnisse ja auch fürs Gesamtergebnis einer Partei bundesweit extrem entscheidend sind. Deswegen war das ja ein, sag ich mal, stressiger Drahtseilakt für die Gesamtpartei, eine Belastungsprobe. Und jetzt kommt da so schnell eine Neuwahl. Das mag ja keiner. Das ist einfach Fakt. Zumal wir es ja jetzt damit zu tun haben, dass wir auch diese Wahlen, ich sag schon wir, dass diese Wahlen ja auch über Weihnachten und Neujahr geplant werden müssen. So, ist das trotzdem für so eine AfD eher eine Chance oder ist es ein Nachteil?
Naja, beides zugleich.
Das ist für eine Antwort.
Ja, weil, die begründe ich ja jetzt. Es ist eine Riesenchance, weil momentan die AfD ein Momentum hat. Ne? Sie steht bei 19% in den meisten Umfragen.
Ja, warum eigentlich?
So viel hat sie schon lange nicht mehr gehabt. Na, der allgemeine Ampelfrust. Ne? Mhm. Und ich denke auch, dass eben das BSW eben nicht so stark gehandelt ist, mehr ist wie vor 2 Monaten noch oder wie vor 4 Monaten noch.
Okay.
Ne? Das heißt also, die Chance liegt darin, dass man so gut ist wie noch nie und wahrscheinlich trotz Wahlrechtsreform eine Fraktion im Bundestag bringen wird, nicht mehr mit 76 Abgeordneten wie aktuell, sondern eher mit 125 bis 135 Abgeordneten.
Was ja brutal ist.
Brutal, viel brutaler Zuwachs. Sagt natürlich noch nicht immer was über die Qualität aus, all derer, die nachrücken. aber es ist schon so, dass man auch, weswegen ich sage, dass es eine Riesenchance für die AfD ist, stellen wir uns einfach mal vor, BSW scheitert mit 4%.
Ja. Und Linke auch.
Linke auch. Plus die sonstigen. Dann fallen schon mal, sagen wir mal, 12-15% der Bundestagssitze weg. Der Bundestags, falsch, nochmal. 12-15% der Wahlstimmen finden dann keine Berücksichtigung in der parlamentarischen Mandatsverteilung des Deutschen Bundestages.
Ja, richtig.
Das heißt also, man könnte auf der einen Seite mit 42% der Wählerstimmen eine absolute Mehrheit der Sitze haben. Stichwort CDU, CSU, das wäre natürlich der Super-GAU. Das heißt aber für die AfD auch, dass sie mit einem Ergebnis von 19-20% die 25% Marke der Mandate erreichen könnte, womit gewisse parlamentarische Kontrollmöglichkeiten möglich sind.
Mhm.
Also eine Art Sperrminorität.
Mhm.
Und das wäre auch krass. Dafür müsste die AfD schon um die 20% herum schaffen. Was ich jetzt nicht für ausgeschlossen halte, wovon ich aber nicht ausgehe.
Du hältst es nicht für ausgeschlossen?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich gehe nicht davon aus. Also meine persönliche subjektive Prognose sind 16-17%.
Ja, und wie sind die 20 zu erreichen?
Die 20% sind zu erreichen, also zum einen, wenn man Glück hat, dass sich die SPD weiter zerfleischt. Das könnte passieren, indem zum Beispiel Pistorius und Scholz nicht friedlich die Kanzlerfrage entscheiden. sondern unter einem Aufgebot ihrer jeweiligen Anhänger, die sich dann zerfleischen. Wie könnte das weiterhin passieren? Es könnte passieren, indem das BSW sich weiterhin lähmt. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Und der dritte Punkt, der geschehen muss, ist natürlich eine Stimmung in der Union, die zum Beispiel so offen kriegsbegeistert auftritt oder so offen Taurus-affin auftritt und so stark auch die Merkel-Epoche glorifiziert, etc. pp., dass einfach auch so wechselwilligen Liberalkonservativen, die zwischen AfD und CDU vielleicht auch stehen, da mag es ja noch welche geben, dass die vielleicht sagen, oh nö, wenn ich jetzt Merz wähle, verlängere ich die alte Merkel-Epoche, die ich damals ja abgewählt habe oder die ich nicht abgewählt habe, aber die ich gern abgewählt hätte. Und diese drei Punkte, SPD zerfleischen, BSW-Stagnation und die CDU muss ehrlich sein. Die CDU muss so sein, wie sie ist. Sie muss zur Kenntlichkeit entstellt sein. Dann kann das klappen. Und die Eigenleistung muss natürlich auch stimmen. Sprich, in NRW muss es noch klappen, dass die Bundestagsliste nicht gecrashed wird. Also NRW muss antreten, sonst fehlen 4-5% bundesweit. Im besten Falle würde man natürlich die jetzige Landesspitze um Vinzenz und Co. des Amtes entheben, eine andere Spitze einsetzen und dann noch den Wahlantritt retten.
Grüße an Matthias an dieser Stelle.
Ja, zum Beispiel kann das dann Matthias Helfrich sein, der Landeschef oder wer auch immer. Aber jedenfalls nicht die, die es jetzt machen, die es jetzt gerade wirklich an den Rande des Wahnsinns treiben durch ihre Egomanie und durch Wahnsinnsentscheidungen, Thema Klaus Esser. Kann sich jeder selber ein Bild machen oder hat sich vielleicht schon gemacht im besten Falle. Das heißt, die AfD muss ihre Hausaufgaben machen, sie muss einen extrem guten Wahlkampf machen, einen intensiven Wahlkampf machen trotz des Winters. Sie muss gute Plakate, gute griffige Slogans, gute Auftritte bei Veranstaltungen, also im Endeffekt die Hausaufgaben, all das, was man machen muss.
Das Problem ist,
und dann hoffen, dass andere die Fehler machen.
Ich will noch sagen, also in der Verlagsbranche, wo ich ja nun auch tätig bin, sind Januar und Februar immer die schlechtesten Monate vom Verkauf. Das hat ja einen einfachen Grund. Da kommen die Rechnungen rein, die Steuer, alles andere. Das ist jetzt eine völlig subjektive Schätzung von mir, vielleicht sogar was Gutes. Weil das sind Monate, in denen man für gewöhnlich eher grummig ist, also grummelig ist. Ja, also das
gefällt mir.
Das ist nicht August oder so, wo man gerade irgendwie im Urlaub hängt, sonst wo, und sich denkt, naja, lass mal die Politik Politik sein.
Ja.
Sondern das ist eine hochpolitische Zeit. Da ist Weihnachten vorbei, da hat das neue Jahr begonnen. Da kommt vieles zusammen. Da hat man wenig Geld. Das ist eine Sache,
das ist sehr gute,
die vielleicht gar nicht so schwer. Das ist natürlich eine komplett subjektive Sache, ob das tatsächlich.
In Sachsen sind leider Ferien zu dem Wahlzeitpunkt, ne? Das ist auch nicht so gut.
Ja, ob das tatsächlich einen effektiven Einfluss auf eine Wahl hat, das wäre eine Sache, die es zu untersuchen gäbe. Also
mir gefällt der Gedanke wirklich. Ja. Das könnte wirklich bedeuten, dass das Protestpotenzial
potenziell höher ist,
zumindest in den Kreisen, die wirklich aufs Geld schauen müssen.
Klar.
Und das ist ja die AfD-Wählerschaft.
Du musst heizen. Deine Holzvorräte gehen zur Neige. Die ganzen
Versicherungen fürs Jahr,
ey. Ja, du musst die Heizung aufdrehen.
Ich wähle jetzt AfD, ey.
Ja, so. das klingt auch auf eine gewisse Art zynisch, aber das ist natürlich die Realität.
So. Das ist die politische Realität.
Es wäre wirklich interessant, das nachher zu analysieren, ob das wohl möglich vielleicht auch der SPD genutzt hat. Das ist ja auch eine Frage, je nachdem, wie sozial die sich positionieren. Ja, Mensch, Benedikt, das ist eine kurze Übersicht über das, was uns bevorsteht. Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich die aktuellen Geschehnisse analysieren. Jetzt kommt natürlich mit großen Schritten Weihnachten auf uns zu. Die Zeit wird weniger politisch.
Hast du schon ein Geschenk für mich?
Für dich? Ich werde mir wieder irgendein altes Buch aus dem Verlag nehmen. Und dir. Wir haben ja, das darf man glaube ich auch mal so querverweismäßig sagen, es wird ja wieder ein Jung Europa Weihnachts-Livestream geben. Da können wir auf so eine Themen durchaus auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Es ist natürlich so, dass jetzt eine Zeit kommt, die eher weniger politisch geprägt ist. Fakt ist aber auch, die Parteien sind jetzt gezwungen, das Leben zu politisieren, denn die Wahlen stehen einfach an. Ja, eine Pause wird für viele, die aktiv in die Politik, Parteipolitik eingebunden sind, nicht möglich sein. Das wird die kleine kurze Pause zwischen den Jahren sein, wo man sich 3-4 Tage Ruhe gönnen kann. Vielleicht noch den 25., 26. und so weiter. Und aller spätestens ab dem 1. Januar ist Kampfzeit. Ne? Also pathetisch ausgedrückt. Weil wenn wirklich Ende Februar gewählt wird, tja, das wäre jetzt vielleicht die allerletzte kleine Frage noch. Stichwort Jürgen Pohl, Stichwort Christina Baum, Stichwort einige in Anführungszeichen dissidente AfD-Politiker innerhalb der Bundestagsfraktion. Glaubst du denn, dass diese Vertrauensfrage nicht noch von der AfD gecrashed wird? Ist das eine Strategie, die man verfolgen kann?
Also ich muss dazu Transparenzhinweis natürlich sagen, dass ich natürlich für Jürgen Pohl auch tätig bin und dass deswegen ich natürlich da befangen bin. Aber nach diesem Transparenzhinweis kann ich natürlich trotzdem meine subjektive Meinung darlegen, und die ist die, dass ich prinzipiell Sympathien dafür habe, dass man den Altparteien ihr eigenes Spiel ein bisschen durcheinander bringt. Weil es ist schon so, gerade auch verfassungsrechtlich ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass die Fraktionsspitzen der beiden größten Parteien im Bundestag, SPD und CDU/CSU, dass sie sich hinsetzen und sagen, hey, wir regeln mal einen neuen Wahltermin. Ach, wir sprechen mal über die Vertrauensfrage, wann wir die stellen. Das ist nicht vorgesehen.
Nee.
Es gibt ganz andere verfassungsrechtlich dargelegte Abläufe, und deswegen haben sie das Spiel bereits unfair gemacht. Sie haben es selbst ausgelegt. Das heißt, würde jetzt die AfD geschlossen Scholz das Vertrauen aussprechen, würde man das Spiel einfach ebenfalls so spielen.
Aber verlängert die Ampel.
Und man verlängert die Restampel, wobei die natürlich keine eigene Mehrheit mehr hat, um Sachen durchzubringen. Das heißt, man würde den ganzen Schlamassel verlängern, man würde aber zugleich auch verhindern, dass Merz jetzt Anfang des Jahres Taurus liefert. Das Problem, das ist das, was ich positiv daran sehe, zu sagen, man stimmt mit Scholz und Co. ab und crasht die Altparteien.
Was ist das, den eigenen Wählern zu vermitteln?
Genau, und jetzt komme ich zum Einwand. Es gibt zwei naheliegende Einwände. Der erste Einwand ist für mich der ganz pragmatische. Ich kann nicht 3 Jahre lang sagen, die Ampel ist das Schlimmste, was Deutschland je erlebt hat als AfD. Und dann der AfD sozusagen, und dann gibt die AfD dieser Ampel die Stimmen. Das kann man aus einer inneren Logik irgendwie herleiten, aber man kann es nicht 6,5 Millionen Wählern verklickern. Mhm. Weil viele Wähler beschäftigen sich ja nicht Tag für Tag mit dem Klein-Klein der Tagespolitik in der BRD. Sondern die sehen einfach nur, was, die AfD hat für Rot-Grün gestimmt. Und dann kann die Union sagen, schaut her, diese AfD hat eure Ampel verlängert, die ihr nicht mehr wollt. Und das sehe ich als ganz, ganz, ganz pragmatisches, praktisches Problem. Und ein weiteres Problem ist mit Sicherheit auch, dass man es trotzdem selber ja gar nicht in der Hand hat. Die Abstimmung, also umso stärker, umso mehr AfD-Abgeordnete sozusagen sich bekennen würden, Scholz zu wählen, umso schneller würde auch die Strategen in der Sozialdemokratie, als auch die Strategen bei den Grünen, umsatteln. Und dann müssten einfach zum Beispiel SPDler oder Grüne einfach nicht da sein, was möglich ist rechtlich, oder sich enthalten, was ebenfalls möglich ist. Und dann würde man die 76 AfD-Stimmen, Klammer auf, sofern es überhaupt alle wären, Klammer zu, ich glaube nicht, dass man in dieser Frage Einigkeit herstellt, dann würden diese Stimmen Makulatur werden. Sie würden nämlich einfach dann ersetzt durch andere Stimmen. Mhm. Und von daher glaube ich nicht, dass das Bestand hat, dieses Gedankenexperiment. Ich glaube aber schon, dass Jürgen Pohl und andere jetzt eine Debatte angestoßen haben. Eine Debatte, die insofern produktiv und konstruktiv für uns ist, weil sie klar macht, dass Scholz im Vergleich zu Merz das kleinere Übel ist. Mhm. Aber Scholz ist ja schon ganz, ganz schlimm mit der Ampel für unser Land. Wenn aber Merz noch schlimmer ist, dann ist es die Vollkatastrophe. Mhm. Und das kann man jetzt in produktive Energie ummünzen, indem man dann im Wahlkampf klar macht, Scholz ist besser als Merz, aber schlimm genug. Beide müssen weg. Und die AfD ist eigentlich die einzige Partei, die zu beiden Polen, also zu Sozialdemokratie und zu Christdemokratie, Widerspruch liefert, und zwar organisierten Widerspruch. Und das muss jetzt eigentlich so nach meinem persönlichen Dafürhalten die Generallinie werden.
Mhm. Schönes Schlusswort, Benedikt. Ich danke dir fürs Gespräch. Es bleibt spannend. Ich denke, wir kommen mindestens einmal vor der großen Weihnachtspause nochmal zusammen. Mal schauen, mit welchem Thema. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare bei Telegram, bei Twitter natürlich, vor allem, was ihr denkt und was für Themen wir vor Weihnachten noch besprechen sollen. Die kalte Jahreszeit ist ja auch immer die besinnliche Jahreszeit, in der man auch mal noch tiefer bohren kann und die Tagespolitik möglicherweise beiseite lässt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wem diese Sendung gefällt, der mag sich überlegen, zur besinnlichen Weihnachtszeit mal auf 1%.de zu gehen. Dort kann man auf der einen Seite Förderer werden, schon ab 5 Euro im Monat. Das hilft auch, eine solche Sendung möglich zu machen. Oder wer daran Interesse hat, kann zu Weihnachten bei uns im 1%-Netzladen beispielsweise noch den Weihnachtskalender von Wolf PMS erwerben. Na, Weihnachtskalender ist gar nicht, den Kalender für 2025. Findet dort neue T-Shirts oder Nickies, wie man hier sagt. Findet dort Aufkleber und anderes für das anstehende Wahltheater im Februar. In diesem Sinne, überlegt euch das, und Benedikt, mach's gut und schönen Nachmittag.
Mach's auch gut. Grüße an alle.
Lagebesprechung.